Predige über Jesaja Kapitel 61, Vers 1 bis 3. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Gebundenen Lösung der Bande, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, da alle Trauernden getröstet werden, da ihnen ein Kopfschmuck gegeben wird statt der Asche, Freudenöl anstatt der Trauerhülle, Lobgesang statt verzagenen Geistes, der man sie nennt Terebinthen der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zur Verherrlichung. Ich finde es immer gut, wenn jemand seine Ausrüstung dabei hat. Wenn zum Beispiel Ski laufen möchte, muss man eine richtige, passende Ausrüstung haben. Oder wenn man einen Beruf ergreifen will, braucht man eine gute Ausbildung als Ausrüstung dafür. Und da wäre die Frage, welche Ausrüstung haben Christen für ihr Leben mit Gott? Hier steht die Antwort, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Das heißt, der Heilige Geist ist die Ausrüstung, die Christen haben, für ihr Leben mit Gott. Die Frage, wann und wie empfange ich den Heiligen Geist, ist einfach zu beantworten. An dem Tag, an dem Christus in mein Herz kommt, weil ich ihn darum bitte, werde ich ein Kind Gottes und empfange den Heiligen Geist. Ich muss also nicht Gott um den Heiligen Geist bitten, sondern ich darf ihn bitten, dass Jesus in meinem Herzen wohnt durch Glauben und ich empfange damit verbunden den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist keine Kraft, sondern eine Person Gottes, die mir Kraft gibt zu einem Leben mit Gott. Hier in diesen drei Versen in Jesaja 61 ist eigentlich das Leben von Jesus Christus beschrieben. Da aber Jesus Christus in jedem Gläubigen wohnt, könnte man auch sagen, ist das Leben beschrieben, das Jesus Gläubigen geben will. Der Ausgangspunkt war also, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Gesalbt heißt auf Hebräisch, der Gesalbte heißt Messias. Der Messias ist also der Gesalbte und auf Griechisch heißt es Christos, der Christus. Jeder Christ ist ein Gesalbter und wir wissen vom Alten Testament, man wurde immer nur gesalbt, um einen Dienst zu übernehmen. Keiner wurde gesalbt, damit er sagen konnte, hier habe ich ein Zertifikat, ich bin ein Gesalbter. Sondern er wurde immer nur gesalbt, um einen bestimmten Dienst auszuüben. Christen sind Gesalbte, um Gott zu dienen. Christus ist unser Vorbild, aber nicht nur das, sondern er wohnt durch Glauben in unseren Herzen. Was ist seine Aufgabe, die er hat und dann auch uns gibt? Er will Elenden frohe Botschaft bringen. Statt Elend könnte man auch sagen, Armen frohe Botschaft bringen. Worüber würden sich Arme besonders freuen? Ich glaube, wenn man ihnen sagen könnte, du bist reich geworden über Nacht. Du hast im Toto gewonnen oder im Lotto oder deine Oma ist gestorben und du hast ein großes Erbe bekommen. Darüber würden sich Arme vielleicht freuen. Aber Jesus hat nie Geld weggegeben, um Armen zu helfen, an keiner einzigen Stelle. Und trotzdem hat er viele reich gemacht. Wodurch? Ich denke, er hat viele reich gemacht dadurch, dass er ihnen zeigte, du bist einer, der geliebt wird. Ich meine, dass wir alle ein Stück weit arm sind an der Liebe, die wir empfangen haben, und vielleicht auch an der Liebe, die wir weitergeben. Wir haben an der Stelle alle einen Mangel. Und da möchte Jesus uns helfen. Und sagen, du bist von mir angenommen, ich mache dich reich, dadurch, dass ich dir den Reichtum meiner Liebe erschließe. Und nicht nur das, ich erschließe dir den Reichtum des ewigen Lebens. Das ist etwas, was man mit allem Geld der Welt nicht bezahlen kann. Das ist also mehr wert als alle Reichtum. Und ich erschließe dir den ganzen Reichtum aller Verheißungen Gottes, die du in der Bibel findest, die für dich gelten. All das darfst du betend auf dich anwenden. Und deshalb bist du reich. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es mal, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Es ist klar, welche Armut bei Jesus gemeint wurde, dass er Mensch wurde, um für uns zu leben und zu sterben und dann zurückzugehen zum Vater. Gott füllt gerne leere Hände und leere Herzen. Das ist bei Kindern manchmal so, wenn man ihnen was geben will, muss man sagen, du leg doch erstmal das schnell weg und dann nimm das. Das heißt, nur eine leere Hand kann wirklich zugreifen. Und wenn wir merken, wir brauchen Gottes Liebe, wir brauchen Jesus Christus, dann ist er gerne bereit, sich uns mitzuteilen und damit den Reichtum Gottes zu schenken. Das war der erste Punkt, dass er Armen frohe Botschaft bringt. Nämlich die, dass sie reich werden in ihm. Der zweite, da heißt es, dass er gebrochene Herzen heilt oder auch verbindet. Nun gibt es heute ja die Frage, wie sieht es aus mit gebrochenen Herzen? Manche jungen Leute sind stolz darauf, Herzensbrecher zu sein. Unwiderstehliche Charmeure. Es ist erstaunlich, dass Herzensbrechen etwas mit dem Wort Liebe zu tun hat. Die meisten Schlager, die wir hören, sind Herzensbrecher. Das heißt, Lieder, die etwas von einer Liebe singen, die keine ist, aber Herzen bricht, aufbricht, und dann bleiben sie aufgebrochen stehen. So wie wenn einer ein Auto aufbricht, dann ist das Schloss geknackt und anschließend können alle einsteigen, die wollen. Sie brauchen das Schloss nicht mehr zu knacken, weil es offen ist. Unter uns sind viele Menschen mit gebrochenen Herzen. Viele sind in dem sogenannten Namen der Liebe zerbrochen worden. Viele sind enttäuscht von sich selbst. Sie haben die Achtung vor sich und vor dem anderen Geschlecht verloren. Viele Herzen wurden gebrochen in der Familie und in der Ehe durch Brutalität, durch Interesselosigkeit, durch seelische Grausamkeit. Viele unter uns haben gebrochene Herzen. Und es ist sicher kein Zufall, dass es heute ausgesprochen viele Herzkrankheiten gibt. Nicht nur aus Kummer, sondern einfach aus der ganzen Umgebung, in der wir sind. Nun ist es so, wenn man eine Bruchstelle berührt, schreit derjenige oder stöhnt auf. Vielleicht reagiert mancher unter uns deshalb so empfindlich, weil er irgendwo in sich gebrochen ist. Und wir ihn, ohne es zu wissen, an einem empfindlichen Punkt berühren, und er deshalb so schnell empfindlich reagiert. Wie kann Jesus gebrochene Herzen verbinden? Ich denke dadurch, dass er zeigt, du bist trotzdem geliebt, auch wenn du dich selbst nicht achten kannst. Ich achte dich, weil ich für dich gestorben bin. Du bist mir so wertvoll, dass ich, selbst wenn es nur dich auf der Erde gegeben hätte, für dich Mensch geworden wäre, um für dich zu leben und zu sterben und jetzt durch Glauben in deinem Herzen zu sein. Jesus heilt gebrochene Herzen dadurch, dass er uns wieder Achtung schenkt vor uns selbst, weil er uns angenommen hat. Und wenn er dich angenommen hat, wer wärst du dann, dass du dich selbst ablehnst oder nicht annimmst? Er heilt gebrochene Herzen dadurch auch, dass er Vergebung schenkt für falsches Verhalten, und dass er auch befreit von Schmerzen durch die Erinnerung an vergangene Dinge. Jesus verbindet durch Liebe und durch Vergebung. Er ist also kein Herzensbrecher, sondern einer, der die Herzen heilt durch Liebe. Und dann heißt es, dass er Gefangenen Befreiung verkündet. Das wäre schön, wenn ich jetzt nach Butzbach fahren würde oder nach Dieburg, mein Gefängnis ist und ich würde den Gefangenen zurufen, ihr seid frei, würden die mich auslachen. Warum? Ich hätte denen doch gesagt, ihr seid frei. Ich hätte keine Vollmacht, sie frei zu lassen. Gefangenenbefreiung verkünden kann nur ein Richter oder ein mit juristischer Gewalt ausgestatteter Staatsmann, ich auf jeden Fall nicht. Wenn Jesus Gefangenenbefreiung verkündet, bedeutet das, dass er der Richter ist, dass er Macht hat, den Schuldspruch zu verändern. Warum hat er das? Das wissen wir, weil er die Strafe für die Sünde selbst getragen hat und deshalb andere freispricht und sagt, du darfst gehen. Gott will dich nicht bestrafen, weil ich die Strafe trug. Du kannst aus dem Gefängnis deines Unglaubens herauskommen. Du kannst aus dem Gefängnis deiner Furcht vor dem Tod herausgehen, weil ich dir Vergebung und ewiges Leben schenke. Gefangenenbefreiung verkünden kann also entweder der Richter oder dessen Wirt. Im letzten Krieg gab es viele KZs in Deutschland und diese Gefangenen dort konnten erst befreit werden, als die Gefängnisleitungen besiegt waren. Das heißt, als dieses System der Unterdrückung besiegt war, konnten die Unterdrückten freigelassen werden. Und die Soldaten, die Deutschland erobert haben, konnten in diesen Konzentrationslagern Gefangenen ihre Freiheit wiedergeben. Jesus hat denjenigen, der uns gerne in Schuldgefängnisse verstrickt, nämlich den Teufel am Kreuz, besiegt. Als er rief, es ist vollbracht, bedeutete das, dass er nicht nur Vergebung für uns erwirkt hatte, sondern auch deutlich wurde, ich habe die Macht über Menschen gewonnen, wenn sie mir glauben. Ich habe sozusagen der Schlange den Kopf zertreten. Wenn ein Gefangener freigelassen wird, beginnt für ihn ein neues Leben. Dieses Leben ist sicherlich nicht leicht. Viele, die aus einem Gefängnis herauskommen, müssen bei Null neu anfangen. Einer, der so aus einem KZ freigelassen wurde, der war seelisch, körperlich und finanziell total am Ende. Der musste ganz unten und langsam wieder anfangen. Wenn Christus Menschen frei macht, freuen sie sich darüber, aber sie müssen es lernen, ihre Freiheit richtig zu verwalten, in seiner Führung, um nicht wieder irgendwo abhängig zu werden, in unguten Bindungen. In der Bibel gibt es eine ganze Reihe von guten Beispielen, wie Menschen frei wurden. Zum Beispiel der Zachäus, der von seinem Baum herunterstieg, er war vorher gefangen von der Idee, ich muss reich werden. Als er von seinem Baum herunterstieg und Jesus aufnahm, veränderte sich sein Leben und er fing an, statt die anderen zu betrügen, freigebig zu werden. Er sagte, ich werde das Unrecht wieder gut machen und ich werde jetzt für andere Leute sorgen. Der kam aus dem Gefängnis seines Geizes und seiner Geldgier heraus und wurde verwandelt. Wenn Jesus uns befreit, dann befreit er uns zum Dienst für ihn und auch zur Liebe für andere Menschen. Dass wir oft Gefangene sind, merkt man auch in den guten Vorsätzen, die mancher mit in das neue Jahr nimmt. Und wenn er im Rückblick des Jahres überlegt, welche habe ich verwirklicht, dann sind es nicht alle, die er verwirklicht hat. Das heißt, der Wille ist oft nicht frei. Wir wollen etwas Gutes, aber wir tun es nicht. In Römer 7 steht, das Gute, was wir wollen, tun wir nicht, sondern das Böse, das wir hassen, das führen wir aus. Und deshalb wäre hier der nächste Punkt wichtig, dass Jesus nicht nur Gefangenen Befreiung verkündet, sondern Gebundenen Lösung der Bande. Wenn man da so einen sehen würde, der gefesselt ist, der würde einem leid tun. Ich würde sagen, hoffentlich befreit ihn irgendjemand. Ist die Frage, wie befreit uns Jesus? Und wovon befreit er uns? Wir hatten einmal gesehen, dass unser Wille teilweise gebunden ist, dass wir gar nicht alles tun können, was wir wollen. Wenn ich daran denke, zum Beispiel, wie lange jemand kämpft, bis er vom Alkohol loskommt. Er möchte es. Er will es vielleicht, aber er schafft es nicht, weil er gebunden ist. Aber das ist nur ein Punkt. Es gibt ganz andere Bindungen. Und ich will einfach eine ganze Reihe aufzählen und fragen, ob wir davon loskommen möchten. Das ist zum Beispiel die Bindung an Klatsch. Hauptgesprächsthema sind andere Menschen. Die Bindung an Geiz, dass einer alles Geld nur für sich behält. Andere kriegen davon gar nichts. Das ist die Bindung an Unlustgefühle. Ich tue grundsätzlich nur Dinge, zu denen ich Lust habe. Das ist die Bindung an Unordnung, an Unpünktlichkeit. Es gibt eine Bindung an Faulheit. Es gibt natürlich auch, wie ich vorhin schon sagte, Bindung an Suchtmittel, an Alkohol, Nikotin, Tabletten. Es gibt aber auch Bindung an einen Sorgengeist, dass man täglich immer nur grübelt. Es gibt Bindungen an ungute Literatur, an Fernsehen, an bestimmte Bilder, die man vielleicht nicht sehen sollte, an bestimmte sexuelle Handlungen, an ungute Partnerbeziehungen. Für manchen ist die Zugehörigkeit zu einer Clique eine Bindung. Manche gehört zu irgendeinem Verein, was ihn bindet. Manche ist an schreckliche Erinnerungen gebunden, an anderen Aberglaube. Mancher ist in seinen Jähzorn gebunden, in seine Tobsucht. Ein anderer in Selbstmordgedanken oder in Schwermut. Ein anderer ist gebunden an Unversöhnlichkeit oder in dauernde Zank- und Streitsucht in seiner Ehe. Es war jetzt nur eine kleine Auswahl von Bindungen. Manche Bindungen sind sichtbar, die fallen einem sofort ins Auge. Andere sind unsichtbar, die kennt nur derjenige selbst, der von ihnen betroffen ist. Und jetzt kommt diese wunderbare Zusage, Jesus ist gekommen, um diese Bindung zu lösen. Manche meint, er müsste erst all diese Bindungen loswerden, ehe er Christ werden kann. Er müsste erst aufhören zu trinken und aufhören zu rauchen und aufhören dies und jenes zu tun. Und wenn das alles geklappt hat, dann könnte er Christ sein. Stimmt nicht. Sondern er kann Christ werden, mitten hinein in diesem ganzen Schlamassel. Jesus in sein Leben aufnehmen, denn Jesus sagt ja, dass er gekommen ist, um Bindungen zu lösen. Er sagt nicht, dass wir alle Bindungen lösen können und dann Christen werden dürfen. Jesus ist gekommen, um dich davon zu befreien. Die Frage ist, glaubst du das? Wenn du es glaubst, dann könntest du ihm sagen, ich möchte von diesem Punkt mit deiner Führung frei werden. Das bedeutet für manchen sicher einen längeren Kampf. Manche Bindungen kann man an einem Tag ablegen, indem man Dinge wegschmeißt zum Beispiel, an die man gebunden ist. Andere Bindungen erfordern einen Kampf, nämlich den Kampf, dass mein Wille wieder aktiv wird. Das Wesen jeder Bindung ist das, dass es den Willen passiv macht. Dass man nicht mehr das wollen kann, was man eigentlich will, sondern das wollen kann, muss, wozu das Lustgefühl im Moment da ist. Und wenn Jesus uns von Bindungen frei macht, wäre das ein Kampf um die Freiheit des eigenen Willens. Wieder das wollen zu können, was Gott möchte. Der Feind möchte immer unseren Willen ausschalten. Jede Bindung ist eine Form der Ausschaltung des eigenen Willens. Und Jesus möchte immer unseren Willen einschalten und dadurch uns befreien. An der Stelle muss er oft gegen uns selbst kämpfen, denn die Dinge, die ich eben nannte, sind ja nicht nur Dinge, von denen man möchte, dass man davon frei wird, sondern mancher möchte diese Dinge auch behalten. Er sagt, ich fühle mich nicht gebunden, sondern das ist doch meine Freiheit, dass ich das tue. Es ist erstaunlich, dass manche Dinge, die die Bibel Bindung nennt, nennt jemand Freiheit. Und da merken wir, Gott muss oft erst wo ganz anders ansetzen. Im Römerbrief heißt es mal, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße führt? Und Buße heißt Sinnesänderung. Das heißt, dass ich meine innere Einstellung so verändere, dass sie von Gott her bestimmt wird. Dass ich die Dinge so sehen lerne, wie Gott sie sieht. Und dann wird man manchmal bei dem einen oder anderen sagen können, das, was ich früher als Freiheit ansah, habe ich als Bindung durchschaut. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass ich davon freikomme. Das, worauf ich früher stolz war, bekenne ich heute als Sünde und freue mich, dass Jesus mir vergibt und mich da herausführt. Glaubst du das, dass Jesus gekommen ist, um Gebundenen Lösung der Bande zu schenken? Dann kannst du ihm das sagen, für dich ganz persönlich. Für manchen wird es damit zusammenhängen, dass er anfängt, die Bibel in sein Leben hineinzunehmen. Ohne Anwendung der Bibel in deinem Leben wirst du auf Dauer nie Sieg über Sünde haben. Denn wo sollte die Kraft dazu herkommen, wenn nicht durch das Wort Gottes? Für manchen wird es bedeuten, dass er längere Zeit im Gebet verbringen wird, bis er frei wird von dem, was ihn bindet. Für manchen wird es bedeuten, dass er mit einem Seelsorger spricht, weil er alleine aus dem nicht herauskommt, was ihn bewegt. Jesus ist gekommen, um Gebundene zu befreien. Er ist gekommen, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das hängt damit zusammen. Ein Gnadenjahr des Herrn gab es damals alle 50 Jahre und bedeutete, dass jeder wieder in seinen Besitz eingesetzt wurde. Wenn jemand seinen Acker verkauft hatte, bekam er ihn spätestens im 50. Jahr kostenlos zurück. Wenn jemand, was damals möglich war, sich als Sklave verkauft hatte, weil er so viel Schulden hatte, oder einen Teil seiner Familienangehörigen verkauft hatte, wurden sie in diesem 50. Jahr wieder frei. Das heißt, das Gnadenjahr des Herrn ist ein Jahr, wo jeder wieder in seine alten Rechte eingesetzt wird. Und das finde ich schön, dass uns Jesus in unsere alten Rechte einsetzt bei Gott, indem er uns zu Kindern Gottes macht, indem er uns den Heiligen Geist schenkt und Befreiung von Sünde gibt durch Vergebung. Dann kommt er, um einen Tag der Rache unseres Gottes anzukündigen. Eigentlich bezieht sich das auf die Endzeit, was ich hier sage. Wenn Jesus wiederkommt, wird er die aufmarschierten Feinde Israels und die gegen ihn spotten vernichten. Aber das geschieht auch schon in unserem Leben. In dem Maß, wie Jesus Sieg hat in deinem Leben, wird der Feind in deinem Leben der Verlierer sein. Das heißt, er wird die Rache Gottes erfahren. Und denken wir an die vielen Dämonen, die Jesus ausgetrieben hat. Ein ganzer Teil von ihnen hat sich beschwert und hat gesagt, kommst du, um uns vor der Zeit schon zu verderben? Das heißt, sie wussten ganz genau, dass sie vor Jesus das Feld räumen mussten, diese Mächte der Finsternis. Deshalb wird der Sieg Jesu in deinem Leben eine Niederlage sein für den Feind. Dein eigenes Leben wird ein Kampffeld sein, aber du gehörst zu dem Sieger, zu Jesus Christus. Er kommt, um alle Trauernden zu trösten. In der Offenbarung steht, dass er alle Tränen abwischen wird. Das ist sicher etwas, was viele von uns immer wieder brauchen, dass Jesus sie tröstet und ermutigt. Er wird einen Kopfschmuck statt Asche geben. Asche streute man sich damals aufs Haupt als Zeichen der Trauer. Und Kopfschmuck hieße dann, dass man den Kopf nicht mehr gesenkt, sondern wieder erhoben trägt, dass wir wieder aufsehen können zu Jesus hin und mutig durchs Leben gehen und uns nicht niederdrücken lassen von den Umständen. Freudenöl statt Trauerhülle und Lobgesang statt verzagenden Geistes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Psalmen kennt, das ist oft erstaunlich. Am Anfang hat man lauter Klagen in vielen Psalmen. Und plötzlich mittendrin in dem Psalm ist eine Aussage des Vertrauens. Herr, du hilfst mir, dass ich mit dir über die Mauer springe. Wo mitten in der Not einer anfängt, Gott zu loben, obwohl die Not sich noch gar nicht verändert hat. Und das kann er uns schenken, dass wir loben lernen und Zuversicht bekommen, dass er unsere Probleme lösen kann. Man wird dann diese Leute Terebinten der Gerechtigkeit nennen und Pflanzung des Herrn, ihm zur Verherrlichung. Es wäre schön, wenn du dich als eine Pflanze verstehst, die zur Verherrlichung Gottes wächst. Es ist sicher eine Pflanze, die Frucht bringt, und zwar Liebe, Freude und Friede. Ich fasse das Ganze noch einmal zusammen. Wichtig ist die Ausrüstung, die jemand hat. Die Ausrüstung ist für Christen der Heilige Geist. Wichtig ist auch zu sehen, ich bin gesendet, gesandt, Gott sendet mich. Eigentlich ist hier die Rede von Jesus, aber da Jesus in jedem Christen lebt, wären diese genannten Dinge auch Aufträge für Christen. Wozu kam Jesus oder kommt er heute? Um Armen frohe Botschaft zu bringen, das war der erste Punkt, nämlich, dass sie in ihm reich sind durch das ewige Leben, durch alle Verheißungen Gottes, durch die Vergebung. Er möchte gebrochene Herzen heilen, indem er sagt, ich verstehe dich, ich vergebe dir und ich nehme dich an und helfe dir zurecht. Er will Gefangenen Befreiung verkünden, das kann nur der Richter tun, weil er nur die Macht dazu hat, oder der Sieger. Jesus ist beides. Er ist der Richter, der das Gericht auf sich selbst nahm und uns Befreiung von Strafe verkündigt und auch der Sieger über den Teufel. Er will Gebundenen Lösung der Bande schenken. Das ist schön, aber wir müssen ihm zustimmen, dass er uns befreit und ihn dazu beauftragen auch. Und für manchen wird das ein längerer Kampf sein, indem er darum kämpft, dass er wieder seinen eigenen Willen selbst gebrauchen kann und dann frei ist, Gottes Willen zu tun. Ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen bedeutet, dass alle wieder in ihre alten Rechte eingesetzt werden, als Kinder Gottes, als Erben und einen Tag der Rache unseres Gottes. Das heißt, der Sieg in deinem Leben wird eine Niederlage sein für den Feind. Jesus tröstet Trauernde und schenkt Lobgesang statt verzagenden Geistes. Und du kannst in einer Pflanze sein, ihm zur Verherrlichung, indem du heranwächst und Frucht bringst, die Gott es dir gibt.